my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region...
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 28. Juni 2018, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg, durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Nationalismus? Nein, danke. Europa erlebt gerade eine Renationalisierung seiner Politik, bislang vor allem auf dem Rücken von MigrantInnen. Die BürgerInnen-Initiative Pulse of Europe, die nun wieder verstärkt gegen den aufkommenden neonationalistischen Zeitgeist demonstrieren will, macht Demonstrationen hier im Dreieckland. Europa braucht wieder Visionen, meint Marco Janssen vom Pulse of Europe aus Lörrach, ein gestärktes Parlament und Kompetenzen beispielsweise auch im sozialen Bereich. Wie gesagt, am kommenden Sonntag wird wieder und auch hier im Dreieckland länder- und grenzenüberschreitend demonstriert. Wasser mit Nitrat. Düngung und Überdüngung, am Ende landet das zu viel im Wasser. Axel Mayer, Geschäftsführer BUND Freiburg, ist es leid, alle 5 Jahre zum Thema Wasser etwas zu sagen. Die EU hat gerade der BRD die hellgelbe Karte gezeigt. Bisher konnten sich die Wasserwerke mit neuen Brunnen immer wieder mit frischem Wasser versorgen. Wie lange noch? Demobericht zum neuen CSD in Freiburg, dem 5. Am 23.06.2018 fand der 5. neugeborene CSD in Freiburg unter dem Titel React statt. Mit etwa 10.000 Teilnehmenden waren große Teile der Innenstadt mit den bunten Menschen des CSD gefüllt. Radio Dreieckland sprach mit einigen der Teilnehmenden des CSD. Zunächst zu den Nachrichten. Fortbestand des Stuttgarter Bahnhofs vor dem Bundesverwaltungsgericht. Die Netz AG Stuttgart möchte Teile der Gleisanlagen des oberirdischen Bahnhofs in Stuttgart kaufen. Bei einer Stilllegung bzw. Rückbau ist die Bahn verpflichtet, die Gleise Dritten zum Kauf anzubieten. In einem ersten Verfahren 2016 hatte das Eisenbahnbundesamt EBA gewonnen. Die EBA hatte argumentiert, es handelt sich bei Stuttgart 21 nicht um einen Rückbau, sondern nur um eine Verlegung unter die Erde. Daher müsse nicht über einem Stilllegungsverfahren nach § 11 Allgemeinen Eisenbahngesetz AEG die Bahn die Gleisanlagen in Stuttgart zum Verkauf oder Verpachtung ausschreiben. Die Netz AG Stuttgart sieht hingegen Bedarf für mehr Schienenverkehr in Stuttgart und möchte die Gleise zu einem, wie es im Gesetz heißt, angemessenen Ertragswert kaufen. Nun entscheidet das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig über den Fall, ob ein Teil des oberirdischen Schienenverkehrs erhalten bleiben muss. 188.000 Dieselfahrzeuge droht in Stuttgart ein Fahrverbot. Die grün-schwarze Landesregierung hat für Anfang 2019 angekündigt, für Dieselfahrzeuge ein Fahrverbot für Stuttgart zu verhängen. Betroffen sind Dieselfahrzeuge in der Euronorm 4 und schlechter. Heute bereits dürfen ältere Dieselfahrzeuge in existierende Umweltzonen Stuttgart nicht befahren, wenn sie die dazu benötigte Umweltplakette nicht erhalten haben. Umweltverbände fordern eine Ausdehnung des Verbots auf Euronorm 5. Krankenhäuser und Kliniken als Dauerpatient. In Baden-Württembergs Kliniken können derzeit 1200 Stellen nicht mit Pflegekräften besetzt werden. Auch werden 400 Ärzte und Ärztinnen dringend gesucht. Entsprechend ist das Stimmungsbild, das die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft BWKG bei einer Befragung der Manager von den rund 260 Kliniken im Land erhielt. Finanziell geht es den Kliniken besser, aber an Arbeitskräften, den qualifizierten Pflegern, mangelt es. Weit über die Hälfte der Kliniken haben Schwierigkeiten, freie Stellen zu besetzen. Baden-Württembergs Fachkräfte arbeiten zu besseren Löhnen lieber in der Schweiz. Laut Plänen des neuen Bundesgesundheitsministers Jens Spahn, CDU, soll der Pflegenotstand in Pflegeheimen und Kliniken durch ein ganzes Maßnahmenbündel angepackt werden. So sollen neue Pflegestellen auch in Krankenhäusern vollständig von den Kostenträgern, also den Krankenkassen, finanziert werden. Das schließt eventuelle Tarifsteigerungen für die Beschäftigten nicht mit ein. Mehr Geld gibt es nur bei mehr Personalausgaben. Soll Zweckentfremdung durch die Kliniken unterbunden werden. Die BWKG begrüßt diese Absichtserklärung des Ministers. Baden-Württemberger nutzen die Waffenamnestie kaum. Seit dem 6. Juli 2017 läuft die zweite Waffenamnestie. Bis zum 1. Juli 2018 können Menschen in Baden-Württemberg ihre illegalen Waffen straffrei abgeben. Der Bundestag hatte Mitte Mai 2017 eine Änderung des Waffengesetzes beschlossen. Während bei der ersten Waffenamnestie 2009 rund 7.000 Waffen eingesammelt wurden, waren es in der jetzigen zweiten Runde nur 3.000 Waffen. Die abgegebenen Waffen werden in der Regel vernichtet. Sammelabschiebung nach Serbien, Mazedonien, Familienabschiebung in den Balkan betrifft auch zwei Freiburgerinnen. Am Montag, den 25. Juni, wurden per Sammelabschiebung von Baden Airpark laut Regierungspräsidium 25 Personen aus Baden-Württemberg abgeschoben, davon 12 nach Serbien und 13 nach Mazedonien. Für die Abschiebung eingeplant waren laut Regierungspräsidium 69 Personen. Der überwiegende Teil der potenziellen Betroffenen konnte sich also vor dem Flug ins Ungewisse schützen. 10 der Abgeschobenen gehörten der Minderheit der Roma an. Es wurden 10 Kinder bis 14 Jahre verfrachtet. 11 Menschen wurden direkt aus einem Erstaufnahmelager abgeschoben. 2 Betroffene saßen zuvor im Abschiebeknast Pforzheim ein. Auch aus Freiburg wurden 2 Personen abgeschoben. Die nächste Sammelabschiebung wird laut Aktion Bleiberecht am Montag, den 2. Juli, nach Tirana, Albanien stattfinden. Der Flug soll um 10.35 Uhr vom Baden Airpark starten. Betroffene werden aber auch in diesem Fall wieder in der Nacht vom Sonntag auf Montag von der Polizei überrascht werden.
Europa sieht im Moment nicht allzu heimelig aus. Es gibt überall mehr Nationalisten und Alleingänge. Die Engländer wollen sich ganz verabschieden mit dem Brexit. Polen, Ungarn und so weiter, Italien jetzt. Überall gibt es Probleme und in diesem Moment wollen Leute für Europa auch auf die Straße gehen und zwar sogar auch regelmäßig. Ich spreche jetzt mit Marco Jansen vom Pulse of Europe. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Was ist der Pulse of Europe?
Der Pulse of Europe ist eine Bürgerbewegung, die sich Ende 2016 gegründet hat in Frankfurt, ausgehend von den Eheleuten Röder, ein Juristenpaar, die auf die Straße gegangen sind, um mal ein positives Bekenntnis zu machen für Europa, aber überhaupt für eine politische Sache, auch für die Bürgerbeteiligung. Denn davor ist der Brexit passiert und über uns gekommen und davor ist auch so etwas wie Trump entstanden und letztlich diese aufkommenden nationalistischen Gefühle manifestierten sich, wie Sie eben ja schon in der Anmoderation sagten, in den verschiedenen Ländern über Kaczynski und Orban. Le Pen ist bekannt gewesen. Das war auch ein wichtiges Ereignis für uns hier im Dreiländereck, auf die Straße zu gehen und zwar noch vor eben es zu der Wahl kam in Frankreich, um dieses Signal zu zeigen. Ja, und das haben wir dann auch gemacht und geschafft.
Nun gibt es ja nicht nur diese nationalistischen Strömungen, es gibt ja auch sonst teilweise Kritik an der Europäischen Union. Sie ist zu bürokratisch, zu fern, man blickt nicht durch. Was sagen Sie dazu?
Ja, also es ist nicht so, dass wir sozusagen naiv, wenn wir uns Pulse of Europe anschauen, wir gehen nicht naiv auf die Sache zu. Wir sehen natürlich genauso, weil wir uns auch intensiv mit Europa beschäftigen, wenn wir anfangen, Pulse of Europe auf die Straßen zu bringen, dann fangen wir auch an, uns mit der Sache zu beschäftigen. Wir sehen natürlich auch Dinge, die verbessert werden müssen. Viele Dinge müssen aber auch allein über die Vermittlung verbessert werden. Wir wissen ja, dass Europa schon ein kompliziertes Konstrukt ist. Wir haben im Rat werden Entscheidungen von den nationalen Mitgliedern getroffen, die dann zu Gesetzen führen oder Gesetzesvorlagen in den Gremien der Kommission und dann geht das zum Parlament. Wir haben ein transnationales Parlament in Europa, das ist eigentlich schon mal eine Errungenschaft, aber die haben keine Gesetzesvorlage, die stimmen also über das ab, was sie bekommen. Und dann geht das Spiel meistens so, dass dieselben Mitgliedstaaten, die im Rat etwas beschlossen haben, wenn die Gesetze dann zurückkommen, nämlich in die Länder und dann in Ländersachen gemacht werden müssen, in Ländergesetze umgesetzt werden müssen, sagen die, ach, das kommt aus Europa, ja, das kommt aus Brüssel. Die wollen uns was Böses. Dabei haben sie vorher selber teilweise eben für diese Gesetzesvorlagen oder diese Gesetzestexte gestimmt oder für die Entwicklung dahin. Und das sind zum Beispiel auch so Sachen, da wird von denselben, die auf der einen Seite Gesetze vorschlagen und entwickeln, dann auf nationaler Ebene gesagt, IGIT, pfui, das kommt aus Brüssel, wir sind unschuldig. Und das ist natürlich auch so eine Sache, die nervt Leute, die bei Pulse of Europe sind, unglaublich.
Was könnte man anders machen, wenn man könnte?
Ja, was könnte man anders machen, wenn man könnte? Erstmals bräuchten wir Politiker, die tatsächlich es mit Europa ernst meinen, und zwar auch schon in den Parteien. Also ich könnte jetzt mal über Deutschland sprechen. Ich bin entsetzt, wie die CSU sich geriert jetzt gerade und im Grunde auch gerade nicht nur die Regierung sturmreif schießt, sondern auch den Angriff auf Europa fährt mit der Debatte der Asylpolitik, die sie vorhält. Denn im Grunde ist es ja so, dass die jetzt einen nationalen Weg befürworten oder zumindest sagen, dass Deutschland alleine vorgehen muss, und das ist eigentlich nicht die Idee von Europa. Die Idee von Europa ist ein gemeinsames Vorgehen. Und da zum Beispiel bin ich sehr kritisch der CSU gegenüber eingestellt. Das macht mich richtig ärgerlich. Es ist auch so, dass die Nationalisten oder diese nationalistische Haltung, die sich dann auch in solchen Parteien breit macht, dazu führt, dass die sozusagen so eine self-fulfilling prophecy einhergehen. Die sagen, die anderen machen nicht mit, also müssen wir alleine gehen, und dann müssen die anderen darauf reagieren. Wir bekommen eine klare bilaterale Auswägung von Problemen, die meistens nicht funktioniert, und dann sagen sie, Europa funktioniert nicht. Und das ist eigentlich das, was ich der CSU vorwerfe, dass sie diesen Geist der christdemokratischen Partei verlässt, der auch einmal eben darin gegründet war, Europa zu bauen. Und das finde ich sehr, sehr schade.
Naja, das war ja vielleicht ihr größtes Verdienst. Aber wie steht es mit anderen Dingen? Was könnte man sonst noch machen? Europäische Bürgerinitiative, Stärkung also des EU-Parlaments, ja.
Genau, ich bin klar auf der Schiene, dass wir das EU-Parlament auf jeden Fall stärken müssten. Da müsste eine Novellierung kommen oder zumindest auch ein Weg dahin führen und aufgezeigt werden von den Mitgliedern, dass sie bereit sind, auf Teile ihrer nationalen Souveränität im Grunde zu verzichten und diese Souveränität ins Parlament zu verlagern. Weil wir im Grunde doch hingehen müssten und ein Europa der Bürger bauen müssen. Was wir jetzt haben, ist ein Europa der Staaten. Wir haben natürlich davon auch viele Vorteile als Bürger, das müssen wir sehen. Wir haben zum Beispiel den Verbraucherschutz, den man in heutigen Zeiten fast schon als eine Form auch des sozialen Ausgleichs sehen kann, weil letztendlich sind wir alle immer Verbraucher und werden jetzt aber europaweit geschützt. Dann haben wir die Frage des Datenschutzes auch. Ich habe zwar auch damit zu kämpfen und darunter zu leiden, aber wir haben tatsächlich eine Notwendigkeit, das zu harmonisieren. Ein Ziel der Zukunft wäre natürlich, das Ganze auf eine soziale Ebene zu bringen, aber die sozialen Fragen sind halt jetzt noch in nationalen Händen. Das wäre also ganz toll, wenn wir zu diesen Marktfreiheiten und Wirtschaftsfreiheiten und Bewegungsfreiheiten, die wir haben, dann noch die soziale Frage auch harmonisieren würden. Das sind alles komplexe Sachen, weil wir verschiedene Systeme zusammenführen müssen, aber es wäre ein Ideal. Und Europa ist immer gut gefahren, auch eine Idee zu haben für die Zukunft und nicht nur den Status quo zu verwalten. Das ist über die letzten Jahre leider passiert. Wir haben einen Status quo verwaltet, das noch nicht mal so gut, und die Visionen sind abhandengekommen. Und das ist eigentlich auch etwas, was ich bemängel. Also wir bräuchten eine Vision für die Zukunft und eine Bürgerbewegung eine starke Zivilgesellschaft. Und das ist, glaube ich, was Pulse of Europe zum Teil mit auf die Straße bringt, um ein bisschen Werbung dafür zu machen.
Gerne.
Und was auch mir als Erlebnis übrig bleibt, wenn wir uns sonntags treffen, es sind nicht immer sehr viele, anfangs waren es viele. Aber was toll ist, ist, wir treffen uns und wir lernen, dass wir teilhaben können, indem wir uns äußern. Was wir denn nämlich machen in dieser Stunde, ist, wir öffnen ein Mikrofon für die Leute und dann darf jeder seine Stellungnahme zu Europa oder vielleicht auch zu einem europapolitischen tagesaktuellen Thema bringen. Und es wird immer mehr so, dass wir debattieren, dass wir darüber sprechen. Wie soll es denn aussehen? Was haben wir denn vor? Wo soll das alles denn enden? Oder was sind die Ideen für die Zukunft? Und das ist etwas, was ich eigentlich jetzt ermunternd an die Zuhörerschaft sagen kann. Es ist so, wir können uns beteiligen. Wir müssen nur vom Sofa aufstehen und auf die Plätze gehen und die Plätze wieder wahrnehmen, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Face to face.
Sie treffen sich ja jeden ersten Sonntag im Monat um 14 Uhr.
Genau.
Und wo überall?
Wir sind, wir haben uns jetzt Dreiländereck, wir sind gestartet als Weil am Rhein und waren dort an der Dreiländerbrücke, weil das ein wunderschönes Symbol ist, weil diese Brücke, ich glaube, vor 10 Jahren etwa über den Rhein nach Frankreich hin geschlagen wurde. Und viele unserer Besucher, gerade die älteren Datums, die haben das auch als einen Punkt gesehen, wenn sie hier aus dem Markgräflerland kamen, wo sie gesagt haben, sie hatten Tränen in den Augen, weil sie eben über die Brücke gingen und endlich zu den ehemaligen Feinden wieder den Kontakt aufnehmen konnten und eben Freunde waren. Das war das Symbol dafür, was in den letzten Nachkriegsjahren dann eben geschaffen wurde, ne, über lange Zeit. Eigentlich auch ein Europasymbol, ein Friedenssymbol. Das ist das ist die Dreiländerbrücke und was wir jetzt, wir weiten uns jetzt aus. Wir waren letztes Mal das erste Mal in Lörrach. Wir sind jetzt nochmal an der Dreiländerbrücke, weil wir Freunde aus Frankreich erwarten. Da habe ich den Kontakt aufgebaut zu einer Gruppe Franzosen um Cédric Duchesne, der uns irgendwann mal initiativ besucht hat. Und seitdem versuchen wir eigentlich, diese Verbindung nach Frankreich zu machen. Und in der letzten Woche hatte ich Kontakt aufgenommen zu unseren französischen Freunden. Es gibt eine europäische Bewegung in der Schweiz. Und zwar ist das die Neue Europäische Bewegung. Und ich war froh, die kennenzulernen und letzte Woche meine Aufwartung dort gemacht zu haben. Ich hoffe, dass wir von dort auch nochmal einige bekommen, denn es waren auch schon immer wieder mal Schweizer da, die gesagt haben, Europa ist ein gutes Konzept.
Wasser, um das es sich dreht, und das ist in Deutschland mit Nitrat behaftet. Die Europäische Union, die gibt immer mal wieder irgendwelche Grenzwerte raus. Kann sich natürlich keiner genau merken oder sich darunter was vorstellen. Aber Grenzwerte sind sicherlich wichtig. Das heißt, da gibt es Umweltorganisationen wie der BUND, die haben sich darüber Gedanken gemacht und eben entsprechende Grenzwerte auch unter anderem durchgefochten. Und jetzt wird die Bundesrepublik da verurteilt, weil eben in der Bundesrepublik Deutschland die Grenzwerte für Nitrate nicht eingehalten werden. Wie sieht es denn eigentlich damit aus, dass das erste Mal auf europäischer Ebene oder anders ausgedrückt auf deutsch-europäischer Ebene und dann hier in der Region? Und das frage ich Axel Meyer. Und erstmal herzlich willkommen, dass du heute ins Studio gekommen bist.
Ja, einen schönen guten Tag.
EU-Urteil, das heißt eigentlich nicht EU-Urteil, sondern da ist eigentlich Luxemburg mit voll dran.
Ja, es gibt einfach ein Nitraturteil, das Deutschland verurteilt, weil die Nitratwerte in Deutschland zu hoch sind und weil man zu wenig gegen Nitrat macht. Die höchsten Werte haben wir natürlich in Norddeutschland. Dort haben wir extreme Massentierhaltung. Dort gibt es riesige Mengen an Gülle. Dazu kommt noch die Gülle, die aus Holland exportiert wird. Das ist Südbaden relativ weit entfernt. Also es lohnt sich ökonomisch nicht, die Gülle weiter wie 500, 600 Kilometer zu transportieren. Deswegen sind wir güllefrei. Aber wir haben massive Grundwasserprobleme am Oberrhein und davon ist Nitrat eines.
Da sind meine Augen auch umgegangen, als ich gehört habe, hier plötzlich die Niederlande exportiert Gülle. Das heißt umgekehrt, wir importieren Gülle. Das ist irgendwie lustig, das ist für mich zumindest neu gewesen, ein neuer Aspekt.
Wenn man einfach in einem relativ kleinen Land wahnsinnig viele Zuchttiere hat, also Massentierhaltung, dann kann man die Gülle einfach nicht unterbringen. Und deswegen exportiert man die nach Deutschland. Aber wie gesagt, wir sind davon nicht betroffen. Fangen wir am Oberrhein an mit der guten Geschichte. Rein theoretisch sitzen wir auf einem der größten Trinkwasserreservoirs Europas. Auf der einen Seite die Vogesen, auf der anderen Seite der Schwarzwald. Dazwischen ein tiefer Graben, auf dem wir spazieren gehen. Und voll mit Kies. Und zwischen diesen Kiesporen ist überall Wasser. Das heißt also, im Prinzip sitzen wir auf einem riesigen Kiespolster, auf einem Wasserpolster, auf einem der größten Trinkwasserreservoirs Europas. Und das ist belastet mit Salz, haben wir schon öfters darüber gesprochen. Das ist belastet mit Schadstoffen, mit Spritzmitteln. Was da spannend ist, ist, dass manche Spritzmittel wie Atrazin oder Simazin, die wurden vor Jahrzehnten verboten, übersteigen am Oberrhein aber immer noch die Grenzwerte. Und das Nitrat ist natürlich ein Grundproblem. Es wird gedüngt, der Dünger geht ins Grundwasser und das belastet einfach das Grundwasser. Und jetzt muss ich sagen, ich bin eigentlich ein bisschen ärgerlich und ein bisschen genervt, weil dieses Thema diskutieren wir seit 25 Jahren, alle 5 Jahre wieder das gleiche Thema und extrem wenig Fortschritte.
Wie kommt das Nitrat ins Grundwasser hinein. Du hast es erwähnt, im Norden kommt es hinein, weil wir haben da die Massentierhaltung, und im Süden, sprich bei uns oben, da kommt es hinein, weil wir haben zumindest auch Viehhaltung. Oder gibt es da irgendwelche anderen Gründe, zum Beispiel, dass da entsprechend was gedüngt wird?
Also es wird gedüngt. Es gibt eine Karte, da sieht man die Grenzwertüberschreitungen. Also der Grenzwert liegt bei 50 Milligramm und der wird überschritten in Weinbaugebieten. Er wird überschritten er wird teilweise überschritten überall, wo Mais angebaut wird und wo Sonderkulturen sind. Also es wird immer noch zu viel gedüngt und dieser Dünger geht ins Grundwasser und belastet das Grundwasser. Das beste Beispiel dafür ist die Gemeinde Wiehl am Kaiserstuhl, da wo irgendwann mal das Atomkraftwerk gebaut werden sollte. Die haben jetzt wieder eine Grenzwertüberschreitung seit einiger Zeit. Grenzwert ist bei 50 Milligramm. Die Kinder, Kleinkinder, Säuglinge in der Gemeinde kriegen auf Kosten der Gemeinde Sprudelwasser aus der Flasche. Und was macht man jetzt in Wiehl? Also nicht das Grundwasser wird saniert, sondern man schließt sich an einen anderen Brunnen an. Das heißt, am Oberrhein haben wir das seit vielen, vielen Jahren, dass theoretisch sozusagen für die Menschen wird das Wasser besser, aber es wird nicht dadurch besser, dass man das Problem behebt, sondern man gräbt einen Graben, geht irgendwo hin, wo es noch einen guten Brunnen gibt und pumpt dort das Grundwasser und verdünnt das nitrathaltige Wasser dann mit dem guten Grundwasser. Das heißt, also wir erleben seit Jahrzehnten, dass sich die Grundwassersituation nur minimal verbessert und die Nitratwerte nur minimal sinken, aber dass man einfach das Problem dadurch löst, ja, dass man die wenigen guten Stellen anpumpt. Und das erleben wir im Moment gerade aktuell in Wiehl. Und das ist einfach ärgerlich. Es ist ein uraltes Thema und seit vielen, vielen Jahren mauert der Bauernverband, mauert die Landwirtschaftslobby. Und ich muss einfach dazu sagen, die Lobby der Trinkwassertrinker und Trinkerinnen, der Teetrinker, die ist einfach zu klein. Also das heißt, alle Leute, die im Prinzip gutes Wasser aus der Leitung wollen oder sowas, die müssten sich noch stärker auf die Hinterbeine stellen.
Mal eine etwas komische Frage. Was macht da die Mineralbrunnenindustrie, das heißt die beziehungsweise Werke, die verkaufen ja auch Trinkwasser praktisch in Flaschen und zum Teil heißt es, dass das Wasser aus dem Hahn besser ist als dieses Wasser aus der Glasflasche. Ich sag's mal so rum. Auf der anderen Seite.
Das ist ein separates Thema. Es ist aber generell so, dass wir eigentlich ganz froh sind und stolz sind, dass wir in einem Land leben, in dem man eigentlich überall noch das Wasser aus dem Wasserhahn trinken kann. Und das sollte sich auch nicht ändern und das sollte sich auch verbessern. Und wie gesagt, das Problem ist teilweise, dass das Sprudelwasser aus der Flasche teilweise auch nicht ganz unproblematisch ist. Aber jetzt geht es wirklich ums Grundwasser, ums Trinkwasser. Und da hat man diese Verbesserungen eigentlich nur dadurch erreicht, dass man neue Brunnen gebohrt hat. Und auch da das Ärgerliche, diese neuen Brunnen, die zahlen nicht etwa die Verursacher, die Düngemittelindustrie, sondern die zahlen immer die Verbraucher und Verbraucherinnen über ihre Wassergebühren. Und das sollte sich einfach ändern. Jetzt haben wir die Hoffnung auf europäischer Ebene, dass dieses neue Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das wir als BUND sehr begrüßen, dass das positive Veränderungen bringt. Aber auch hier in der Region darf der Druck nicht nachlassen. Und dann kommt immer wieder ein Aspekt dazu, den ich immer wieder sagen muss. Wir kritisieren zwar die Landwirte hier bei uns, aber wir müssen dazu sagen, unsere Landwirte konkurrieren im Rahmen eines globalisierten Welthandels mit Landwirten in Amerika oder in Kanada, Freihandelsabkommen mit Kanada. Dort sind die Äcker 5 Kilometer lang und 5 Kilometer breit, werden aus dem Hubschrauber oder aus dem Flieger vergiftet und mit denen müssen die auf einem globalen Markt konkurrieren. Das heißt also, im Prinzip spiegelt natürlich auch unsere Grundwassersituation die Debatte um Globalisierung und die Debatte um freien Handel.
Das heißt nicht abwarten und Tee trinken, sondern Tee trinken und ja, auf die Straße gehen. Dann danke ich mal Axel Meyer für dieses Gespräch über Nitrat im Trinkwasser und in 5 Jahren dann mal wieder oder früher.
Herzlich willkommen zum CSD Freiburg 2018!
Heute am 23.06.2018 fand zum 5. Mal der neugeborene CSD Freiburg statt. In den 90er Jahren gab es auch schon ähnliche Paraden in Freiburg und jetzt eben zum 5. Mal in der neuen Auflage. Es waren richtig viele Leute da, es waren um die 10.000, die durch die Stadt in Freiburg gezogen sind. Wir berichteten bereits darüber, dass die Organisation des CSD ihr Recht eingeklagt hat, in der Stadt demonstrieren zu gehen auf den üblichen Demo-Routen und das auch erfolgreich vor dem Verwaltungsgericht erwirkt haben, da lang gehen zu dürfen. Der Raum war eben auch durchaus nötig und es war eine insgesamt sehr gute Stimmung. Wir haben mit ein paar Leuten gesprochen und sie gefragt, warum sie da sind, was für sie wichtig ist.
Warum seid ihr heute hier?
Warum wir heute hier sind?
Es ist gut, die Liebe zu feiern.
Genau.
Alles klar.
Tolles Wetter ist der perfekte Anlass.
Und würdet ihr sagen, so eine Feier und die Ansprüche vom CSD, das geht gut zusammen? Manche sehen das ja auch kritisch. Kann
Nein,
man was fordern
toll.
Und feiern gleichzeitig?
Das ist toll, man muss das nicht einfordern, finde ich.
Man soll manchmal auch einfach Spaß haben und ja. Das Leben genießen.
Ja,
das alles Leben klar.
Genießen, ne? Nur Liebe.
Alles klar, danke.
Das Wichtige ist, dass wir die Chance bekommen haben, hier durch die Innenstadt zu laufen. Und uns zu zeigen. Und ich habe das Gefühl, die Leute am Rand, die freuen sich alle mit uns und feiern mit uns. Und ich glaube, das ist die Hauptsache.
Hi, kann ich euch was für Radio Dreieckland fragen?
Ja, bitte.
Ja, es gab ja viele Diskussionen dieses Jahr zum CSD. Zum einen die um den die Innenstadt, das hat sich geklärt, mit Ablaufen. Eine andere, das Politische oder das Nicht-Politische. Wie seht ihr das, der CSD? Ist das eine politische Veranstaltung? Welcher Art? Was wäre für euch wichtig am CSD?
Ist schon politisch, ja klar, ist politisch. Heißt ja auch Politparade und nicht umsonst. Also ja, ich finde es schon politisch.
Was wären für dich so die Kerninhalte in diesem Jahr?
Die Akzeptanz zu steigern und einfach eben, nicht mehr dumm angeguckt werden, weil es einfach was ganz Normales ist.
Für dich noch was?
Es ist einfach geil, dass das stattgefunden hat, ne? Auf jeden Fall. Und mehr Freiheit, mehr alles auf der Welt.
Das ist geil hier, alles sollte offener werden, auf jeden Fall.
Ich bin von Radio Dreieckland. Ich würde euch gerne fragen, was dieses Jahr für euch das wichtige Anliegen ist beim CSD.
Das gleiche wie jedes Jahr. Es wird in manchen Ländern ein Stückchen besser und in anderen Ländern wird es sehr viel schlimmer im Moment für Homosexuelle, für LGBTQ plus alle. Und daher ist es immer wichtig, auch bei uns, wo sich viel verbessert, auf die Straße zu gehen. Auch für die Länder, wo sich es eben nicht verbessert, sondern verschlimmert.
Okay, und für wen seid ihr da?
Im Moment besonders für alle, die aus dem Ostblock kommen. Das heißt Polen, Bulgarien, Rumänien, Russland. Weil die es gerade besonders schwer haben, weil den Backlash erleben, gerade von der orthodoxen Kirche ausgehend.
Okay, vielen Dank.
Gerne.
Inmitten der Demo fiel uns auch eine Gruppe auf, die mit feministischem Porno warb und darauf hinwies, dass sie sowas jetzt produzieren wollen in Freiburg. Hier ein kurzes Gespräch mit den Leuten von Feuerzeug.
Hi, du bist von Feuerzeug.
Genau.
Ihr werbt damit, dass ihr fairen, sag du es am besten selbst mal.
Faire feministische Pornos produzieren.
Alles klar, und was versteht ihr darunter?
Genau, also es gibt zwei Definitionsweisen für feministischen Porno. Das eine ist einfach, dass Frauen an der Produktion beteiligt sind. Das greift uns zu kurz, wir identifizieren uns mit der anderen Definition. Da geht es darum, dass man keine herabwürdigende Darstellungsweisen hat, eine Vielfalt an Körpern, kein Rassismus, faire Verträge, transparente Produktionsbedingungen. Genau.
Okay, und was ist euer Stand jetzt gerade?
Wir sind quasi in der Start-up-Phase, in dem Sinne, dass wir eine Konzeption haben. Wir wollen bis Ende des Jahres den ersten Kurzfilm produziert haben, low budget.
Im Oktober haben wir geplant, den Film zu drehen und dann im Dezember rauszubringen.
Genau,
und wir sind gerade dabei.
Und dann erstmal über Fremdvertrieb und nächstes Jahr eine Crowdfunding-Kampagne.
Okay, und es gibt ja durchaus auch das Argument, dass Porno an sich durch die Visualisierung und durch die Konsumierbarmachung auch durchaus immer zur Objektivierung von Sexualität beiträgt und zur Vermarktung. Ja. Wie steht ihr dazu?
Also wir sagen einfach, man wird es nicht verhindern können, dass es Porno gibt, aber deswegen den Markt, den können wir ändern. Also es ist einfach das System von innen heraus zu verändern. Wir sagen, es ist einfach keine Möglichkeit, Porno ganz zu verbieten und zu zensieren, weil wir wollen auch niemandes Sexualität zensieren, aber wir können den Markt von innen heraus verändern.
Das war Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 28. Juni 2018, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
Bildung, Lernen, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.